Deutschlandfunk, Kultur heute.
Eine raue, eine ruppige amerikanische Straßenfotografie, die blühte in den 60er Jahren auf. Von Street Photography hören wir, zu sehen im Museum Ludwig. Unterstützt aktives Mitwirken eigentlich die Erinnerungsarbeit? Über ein Projekt zur Erinnerung an nationalsozialistische Verbrechen hören wir hier auch in dieser Ausgabe von Kultur heute, zu der sie Michael Köhler einlädt. Zuerst aber zum Ereignis des Tages. Eigentlich war ich mit dem Publizisten, Journalisten, Verfassungsjuristen und politischen Kommentator Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung verabredet, um über das Verhältnis der deutschen Kanzler zu den Künsten zu sprechen. Das kann man ja bei Kultur heute erwarten. Aber dann kam bekanntlich alles anders. Die Mehrheit von 12 Stimmen schien sicher, es reichte nicht. Überraschend war die Niederlage von Friedrich Merz im ersten Wahlgang. Er erhielt in geheimer Abstimmung 310 Ja-Stimmen, 6 weniger als die nötige Mehrheit von 316. Am Nachmittag dann der zweite Wahlgang. Um 16.16 Uhr vermeldet die Bundestagspräsidentin den Wahlerfolg. Der Abgeordnete Merz nimmt die Wahl zum Kanzler an. Die Vereidigung ist auch eben gelaufen. Immerhin wurde unter einem Gemälde von Gotthard Graupner von Bundespräsident Steinmeier der Abgeordnete Merz dann zum Kanzler ernannt. Heribert Prantl, wir sind einiges gewohnt. Geben Sie es zu. War das ein Schockmoment heute Morgen oder waren Sie nicht überrascht?
Nein, ein Schock war es nicht, aber es fällt einem schon der Griffel aus der Hand bei einem solchen Ergebnis im ersten Wahlgang. Es hat es ja bisher noch nie gegeben bei einer Kanzlerwahl, es war ein Novum, aber deswegen gleich von einer Staatskrise zu reden, wie es schnelle Kommentatoren gemacht haben, ist doch reichlich übertrieben. Es war ein Malheur, aber kein Desaster.
War es ein Denkzettel oder ein historisches Debakel? Was sagt das aus über die politische Kultur in der Bundesrepublik im Mai 2025?
Ein historisches Debakel war es ganz sicher nicht. Ein historisches Debakel wäre es, wenn jetzt diese Koalition schnell scheitern würde. Aber es war, nehme ich an, ein Denkzettel. Und man kann darüber spekulieren, ob die Gegner von Klingbeil oder die Gegner von Merz für diesen Denkzettel verantwortlich waren. Aber da werden wir noch lange spekulieren. Es wird niemals rauskommen. Es war jedenfalls ein Denkzettel. Und aus dem Denkzettel zu folgern, dass die Koalition schon mehr oder minder gescheitert sei, ist doch Unfug. Jetzt muss man mal wirklich abwarten.
Wird Merz aber nicht doch ein bisschen eher Außenseiter gewesen sein, bevor er noch im Zentrum steht? Die parlamentarischen Bindekräfte, die Zustimmungswerte sind ja doch offenbar eher gering, obwohl wir in so einer Situation sind, in der alle Einigkeit beschwören. Auch der scheidende Bundeskanzler Scholz hat ja beim Zapfenstreich bei einem sehr würdigen Ereignis nochmal gesagt, wie wichtig das ist, wie wichtig unsere demokratischen Institutionen sind. Ein geregelter Regierungswechsel auch ist. Ist da nicht doch ein gewisser Korrosionsschaden in der Demokratie? Der parlamentarischen?
Nun ja, ich würde mal sagen, Korrosion dauert einige Zeit und dass die Mehrheitsverhältnisse schwierig sind, das wussten und wissen wir. Ich denke, wenn ich nach einem Vergleich suche, wie ich es gerne mache, dieser erste Wahlgang war für den jetzigen Kanzler ein verschossener Elfmeter.
Bleiben wir mal im Bild. Man braucht bekanntlich nicht nur eine Mannschaft, man braucht auch einen Trainer. Wer profitiert denn jetzt vom Chaos? Die gegnerische Truppe?
Nun ja, die gegnerische Truppe ist in dem Fall die AfD. Die hämische Freude der AfD nach dem ersten Wahlgang zeigte es ja. Das Debakel spielt der AfD in die Hände. Die Rechtsextremisten tönen. Die demokratischen Parteien können es nicht. Das System, wie die Rechtsextremisten die demokratische Bundesrepublik nennen, das System sei am Ende. Es ist natürlich noch nicht am Ende und ich hoffe auch nicht, dass es dieser verpatzte erste Wahlgang das Ende einleitet. Die eigentliche Frage wird sein für Merz, stellt diese Bundesregierung, stellt der Bundestag oder der Bundesrat einen Verbotsantrag gegen die AfD beim Bundesverfassungsgericht. Der Rechtsextremismus ist ja vom Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt tatsächlich festgestellt und damit ist auch sozusagen das Ermessen, ob man einen Verbotsantrag stellt, um einiges geschrumpft. Da muss jetzt tatsächlich entschieden werden und zwar verbindlich entschieden werden und in nützlicher Frist.
Dass der zweite Wahlgang heute stattgefunden hat, das ist nochmal ein Nebengleis, das uns jetzt nicht so sehr interessiert. Dazu war auch die Geschäftsordnungsänderung nötig, immerhin mit Stimmen der Linken, auch noch eine Sache, die später zu bedenken ist. Wir haben eine schwierige Weltlage, wir haben Schwebezustände der Politik. Eine handlungsfähige Regierung braucht man dringend, umgekehrt gesagt, eine handlungsunfähige wäre das Letzte, was man jetzt gebraucht hätte. Happy End nach dem Verrat, titelt die Bild. Ist ein bisschen zu dramatisch, oder?
Ist ein bisschen zu dramatisch, aber Ihre Analyse ist natürlich richtig. Deutschland und Europa brauchen Stabilität und brauchen Zuversicht. Und Europa ist eine Macht, die sich ihrer Mächtigkeit bewusst werden und sie wieder ausspielen muss. Und es geht darum, auch wieder Zuversicht zu gewinnen. Mit einem angeschlagenen Merz geht oder ginge das nicht. Und ich hoffe für die deutsche Regierung und für Europa, dass die Angeschlagenheit, die man ihm jetzt attestieren könnte nach dem ersten Wahlgang, nur kurzzeitig anhält.
Wie lautet der Titel Ihrer Kolumne morgen im Blatt?
Nun ja, meine Kolumne wird erst am Freitag erscheinen und da werde ich drüber spekulieren, wie es jetzt mit Merz und mit dieser Regierung weitergeht. Und an der Kolumne sitze ich gerade.
Heribert Prantl, Publizist, Journalist, Verfassungsjurist und Kommentator der Süddeutschen Zeitung, live zum Ereignis des Tages, dem zweiten Wahlgang, in dem Friedrich Merz, der Abgeordnete, zum Bundeskanzler gewählt worden ist. Bundespräsident Steinmeier hat ihn eben unter einem Gemälde von Gotthard Graupner aus dem Jahr 1998 Begegnungen vereidigt bzw. ernannt. Vereidigt worden ist er dann anschließend von der Bundestagspräsidentin. Dank dafür, Herr Prantl. Bis zum nächsten Mal. Bei mir im Studio ist die Kollegin Christiane Vielhaber und dann Wissenhörer von Kultur heute. Es geht um bildende Kunst. Und zwar wollen wir über Street Photography sprechen. Christiane Lee Friedländer, Joseph Rodriguez, Gary Winogrand im Museum Ludwig in Köln. Street Photography, die entsteht da in Amerika, schon früh in den 30er Jahren. Das Fotografieren wird einfacher, selbstverständlicher, unkomplizierter, alltagsnäher, erreicht dann vielleicht den Höhepunkt in den 60er Jahren. Mit Bildkonventionen wird da gebrochen. Was für ein Stil von Fotografie, von Schwarz-Weiß-Fotografie, muss man, glaube ich, dazu sagen, ist das, den du da im Museum Ludwig gesehen hast?
Vieles davon hast du schon gesehen, habe ich schon gesehen. Das sind Ikonen der Straßenfotografie. Ich habe dann immer gedacht an Boto Strauß, Paare und Passanten. Aber hier sind es eben nur Passenger oder en passant so ja. Fotografiert. Aber das Tolle ist eigentlich, was man jetzt im Museum Ludwig gemacht hat. Du wirst das nicht wiedererkennen. Man hat die Fotografieräume ins Zentrum geholt, wo sie keiner erwartet. Die waren sonst immer so ein bisschen am Rand. Dann mussten die Besucher gucken. Und jetzt auf dem Weg dahin, wo es rechts in diese Räume für Fotografie, denke ich, ich sehe nicht recht. Die 48 abgemalten Fotos von Gerhard Richter sind neu gerahmt und verglast, die er damals 72 für die Biennale in Venedig gemacht hat, abgemalt aus dem Lexikon. Und da fragt man sich ja schon nach der Wahrheit und nach der Wirklichkeit von Fotografie. Und diese Pseudofotos leiten jetzt über und es fängt an mit Gary Winogrand, dem Ältesten, der auch schon tot ist, 28 geboren. Dann kommt Friedländer, der 32 geboren ist. Und dann der jüngste Rodriguez ist 51 geboren. Aber Sie haben das Gefühl als Besucher, oder du hast das Gefühl, dass da überhaupt kein richtiger Sprung ist. Einmal, weil es alles schwarz-weiß ist, darum ist es so zeitlos. Zum Zweiten, weil da nichts drauf hindeutet, wann spielt das eigentlich? Am ehesten bei Rodriguez.
Ja gut, die Taxis und die Straßenzüge und die Mode, da hat man schon eine Ahnung, ne?
Ja, Taxi von innen. Ich meine, der ist Taxi gefahren, musste das mieten, musste dafür zahlen, war selber auch wegen Drogen im Gefängnis, hat dann eben in den Nachtschichten die schwulen Jungs gefahren und tagsüber die Reichen, die sich das leisten konnten. Und so sind diese Fotos. Was schade ist bei diesen Fotos, weil Fotos immer eine Geschichte erzählen, er bringt Kommentare dazu. Und dann sehen Sie unter einem Foto, wo ein altes Ehepaar hinten in seinem Taxi, die sind seit, weiß nicht, 50 Jahren verheiratet. Und dann hat er die gefragt, wie haben sie das denn geschafft? Und dann sagt sie, ja, der schnarcht immer. Und er sagt, ja, die hat immer Blähung, aber mit viel mit viel Toleranz lässt sich so eine Ehe. Das steht dann als Kommentar darunter. Oder dann steht ein Wildpinkler unter so einem Nachtbar, die dann erst morgens rauskommen an der Ecke. Da brauche ich eigentlich auch keinen Kommentar
Aber
dazu.
Aber das zeigt doch schon, dass das Bild ehemals, Bild unwürdige, jetzt Bild würdig wird. Auch die Fotos sind so, meine Mutter hätte gesagt, da ist ja alles schief, da ist es Gegenlicht, ist falsch belichtet, da ist nichts in der Mitte, die Dinger sind unscharf. Also das Alltägliche ist Gegenstand dieser Straßenfotografie?
Das Alltägliche, ja. Zum Beispiel, was Friedländer so toll macht, der arbeitet mit Licht und Schatten. Mhm. Und dann haben sie ein Foto, dann sehen sie eine blonde Frau von hinten, die hat so einen Pelzkragen und sie sehen seinen Schatten als Fotograf und dann haben sie das Gefühl, der hat einen Mäcki-Schnitt, aber das ist nur durch die Pelz.
Mir ist ein Foto aufgefallen, das ich großartig finde. Ein älteres Ehepaar steht mit dem Rücken zu einem Glaspavillon.
Das ist so.
In dem Glaspavillon, ich wusste, wir haben das nicht verabredet vorher, dass wir darüber reden, ist aber wieder mal typisch. In dem sich der Mount Rushmore in South Dakota mit den Präsidentenprofilen spiegelt, ne? Also Jefferson, Lincoln, Washington. Die Frau hat ein Fernglas in der Hand.
Der Mann auch.
Ist das nicht so eine Einwegkamera oder sowas?
Nee, die haben beide so.
Okay. Und der zeigt, wie Tourismus funktioniert. 1969, da ist
Nein, sehen und gesehen werden. Ja. Sie denken doch, was gucken die sich an? Ja. Und gucken die gucken zum Fotografen und weil der Fotograf in dieses Fenster guckt,
gucken wo das sich, Fernglas an.
Ja, wo er hin, also sie sehen dann Mount Rushmore, das ist ja da mit diesen Präsidenten in Stein gehauen, das gucken die sich an. Sie sehen andere, die fotografieren den Fotografen, während er
ist von
eigentlich
69,
im Hintergrund
ne?
Apollo. Mhm. Apollo geht durch, damals hieß das noch Cape Canaveral aus dieser Zeit. Also dieses Spiel, da ist schon die Lust dahinter, etwas Ästhetisches zu schaffen. Also nicht so aus der Hüfte geschossen.
Ist das engagierte Fotografie, sozialdokumentarisch?
Nur der Rodriguez, das muss ich sagen. Also diese Taxiaufnahmen. Das andere ist mit diesem, was so ein bisschen verquer ist und mit den Spiegelungen und mit den Schatten und der alte Friedländer, wo er dann am Schluss zeigt, er lebt ja noch, wo er sich fotografiert und dann sieht man nämlich dann plötzlich auch mit dem Stativ. Also sie sehen den Schatten von ihm. Sie sehen ihn im Profil, dann den Schatten und dann sehen Sie das, die Kamera auf dem Stativ und das passt dann auch zu seinen letzten Bildern, die heißen Stängel und dann ist das vergänglich, also so eine Blume, wo der Stängel schon so vergammelt.
Man hört großartige Street-Photography von Gary Winogrand, Lee Friedlander und Joseph Rodriguez. Eine ganz unästhetische Frage, was ist das für eine Sammlung, wo kommt das her?
Schenkungen und privat und das eine aus einer Kölner Galerie, die den Rodriguez groß gemacht haben. Aber wie gesagt, einiges ist aus dem Besitz, aber ein paar Sachen sind auch angekauft durch die Stiftung von Peter und Irene Ludwig, weil da Geld da war. Sie hätten sicherlich eine ganz große Ausstellung machen können über Street Photography, aber sie haben sich jetzt auf diese drei konzentriert, wo man sieht, jeder versucht eigentlich eine eigene Handschrift. Beide kennen Robert Frank und alles.
Der Einfluss von Walker Evans wahrscheinlich ist auch daran zu spüren. Ne?
Ja, aber da merkst du eben doch, die wollen was. Ne? Die wollen was anderes und im Grunde genommen wollen sie Kunst machen. Kunst mit Fotografie, mit einer ganz neuen Ästhetik.
Christiane Vielherber über Street Photography, Lee Friedländer, Joseph Rodriguez, Gary Winogrand im Museum Ludwig in Köln zu sehen. Sehr umfangreich und sehr sehenswert offenbar. Danke für diese Auskünfte. Die Erlebensgeneration, so sagt man, sie wird weniger. Nur noch wenige Holocaust-Überlebende können Zeugnis geben von Gewaltherrschaft und NS-Ideologie, von Entrechtung und Deportation. Wie lässt sich unter solchen Umständen die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen wachhalten? 80 Jahre nach Kriegsende stellt sich vermehrt die Frage, wie erinnern, wenn Zeitzeugen, Zeitzeuginnen fehlen oder gestorben sind. Dazu hat die Hertie School zusammen mit dem Wissenschaftszentrum Berlin und dem Arolsen Archives eine Studie gemacht, nämlich über digitale Formate des Erinnerns. Die Soziologin Berenike Firestone von der Berlin Hertie School hat das angeregt und sie habe ich gefragt, warum ist Ihnen das so wichtig? Was ist Ihre Leitfrage?
Ja, also wir haben bemerkt, dass es viele Projekte gibt, die digitale und partizipative Formate ausprobieren in der Erinnerungsarbeit, gerade auch um, Sie haben das gerade gesagt, zum Beispiel jüngere Menschen anzusprechen und Menschen zu erreichen, die jetzt nicht mehr diesen direkten Bezug haben zur NS-Vergangenheit über ihre Großeltern zum Beispiel oder auch ihre Eltern. Und da gibt es viele sehr innovative Projekte, unter anderem das, was wir untersucht haben, Every Name Counts von den Aronson Archives. Und uns hat beschäftigt, was die eigentlich für eine Wirkung haben, ob sie die Ziele erreichen, die sie sich typischerweise setzen und auch wie sie diese Wirkung potenziell erreichen, über welche Mechanismen.
Lassen Sie uns darüber sprechen. Die Gedenkstätten arbeiten ja bereits mit Virtual Reality oder Augmented Reality, bildgestützter Erinnerung, Erfahrung, Überlieferung. Sind digitale Erinnerungsformate so etwas wie der künftige Königsweg der Erinnerung?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also der Aspekt, den wir uns speziell angeschaut haben, ist der Aspekt der Partizipation, der Teilhabe. Also das Projekt, was wir untersucht haben, dessen Wirkung wir untersucht haben, da können Freiwillige mit Dokumente digitalisieren aus einem Archiv, das größte Archiv zu Nazi-Verbrechen, und die Originaldokumente aus den Konzentrationslagern zum Beispiel zu helfen, zu digitalisieren, dass dann Nachfahren, Angehörige etc. Informationen leichter finden können über ihre Vorfahren. Das heißt, es ist jetzt nicht Virtual Reality, sondern es ist eigentlich auch wirklich ein Befassen mit den Originaldokumenten und der Geschichte ganz nah und gleichzeitig dann aber im digitalen Raum, also jeder von zu Hause in 10 Minuten oder übers Handy sogar, kann teilnehmen und auch aus der ganzen Welt. Also in den Studien haben wir uns vor allen Dingen Deutschland angeschaut, aber am Anfang haben wir auch eine Umfrage gemacht mit bestehenden Freiwilligen, die wirklich aus der ganzen Welt kommen. Und das ist natürlich möglich, digital auf eine Art, die es nicht ist, wenn man vor Ort zu einer Gedenkstätte reisen muss.
Der demografische Wandel, der migrantische Anteil der Bevölkerung, die Diskussion um Leitkultur und auch die Kritik daran, die neuen Narrative, die Herkünfte, die postkoloniale Erfahrung und so weiter, das fließt ja alles mit ein in künftige Erinnerung. Wie werden denn diese verschiedenen Gruppen und ihre Herkünfte mit eingebunden?
Ja, also ich denke, was an diesem Projekt interessant ist, ist, dass es eben jedem die Möglichkeit gibt, teilzunehmen, unabhängig von Identität, unabhängig von Bezug, familiären Bezug zum Beispiel zur Nazi-Vergangenheit, ob über die Täterseite oder die Opferseite. Und was wir natürlich auch mit untersucht haben, das war eine sehr große quantitative Studie mit ungefähr 1500 Menschen, ist, ob verschiedene demografische Merkmale eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, ob sie eine Migrationsbiografie haben, ja, also ob ein Elternteil oder sie selber im Ausland geboren wurden, aber auch welche politische Parteien sie unterstützen. Und da ist es sehr spannend, dass wir da wirklich so gut wie gar keine Unterschiede gefunden haben. Also zum Beispiel beim Migrationshintergrund, der Migrationsbiografie, sehen wir keine Unterschiede in der Wirkung des Projekts. Anders als vielleicht angenommen. Und auch bei der Unterstützung verschiedener politischer Parteien, da sehen wir auch keine Unterschiede. Wenn überhaupt, sehen wir etwas stärkere Wirkung Mitte-Rechts.
Frau Firestone, wie wirken sich denn diese Erinnerungsformate, Sie nennen das partizipative, also erinnernde, teilnehmende, aktive Erinnerungsformate, auf das Demokratiebewusstsein oder mehr sogar noch auf Wahlen aus?
Ja, also was wir gemessen haben, vor allen Dingen in den Ergebnissen, ist, wie motiviert Menschen sind zu handeln. Denn das ist oft ein Ziel dieser Projekte, ist Leute zu motivieren, heute sich einzubringen, ja, für Demokratie, für Pluralismus, für Respekt, Vielfalt und so weiter. Und da haben wir dann zum Beispiel gefragt, wie motiviert sind Leute, sich einzusetzen für eine demokratische Gesellschaft, gegen Diskriminierung, für Gedenken. Und bei Gedenken haben wir auch extra gefragt, sowohl Gedenken zur NS-Verfolgung, zum Holocaust, als auch Gedenken zur deutschen Kolonialgeschichte. Und interessanterweise sehen wir, dass die Teilnahme an diesem Projekt, was sich ja mit der NS-Verfolgung beschäftigt, alle diese Motivationen erhöht. Also Leute sind dann stärker motiviert, sowohl sich für Gedenken der NS-Verfolgung als auch der Kolonialverbrechen einzusetzen, wie auch für Demokratie heute und eine offene Gesellschaft heute. Da sind die Effekte etwas kleiner, denn in dem Projekt geht es ja auch primär um die Vergangenheit durch das Befassen mit den Originaldokumenten. Aber selbst da sehen wir Effekte, vor allen Dingen auch im Engagement gegen Antisemitismus.
Ja, also eine Erhöhung auch der Empathie, das will mir einleuchten. Frau Firestone, in einem Satz Ihr wichtigstes Studienergebnis?
Ja, das war die Frage, wie das eigentlich zustande kommt. Also woher kommt diese erhöhte Motivation? Und da ist ganz wichtig der Aspekt der Selbstwirksamkeit. Also Selbstwirksamkeit ist die Idee, dass das, was ich tue, einen Unterschied macht, dass ich Ziele erreichen kann, auch gemeinsam mit einer Gruppe. Und danach hatten wir gefragt, inwiefern Leute da den Aussagen zustimmen, dass das, was sie tun, einen Unterschied macht. Und das ist bei denen, die an so einem partizipativen Projekt teilgenommen haben, in diesen randomisierten Studien deutlich höher als bei denen, die zum Beispiel nur einen Text gelesen haben oder auch gar nicht teilgenommen haben.
Würden Sie zustimmen, wenn ich Sie so zusammenfasse, wer aktiv teilnimmt, erinnert am Ende auch besser?
Ob das auf der kognitiven Ebene so ist, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist die Person dann stärker motiviert, mehr zu machen. Und das ist hoffentlich dann ein positiver Kreislauf, wo dann dementsprechend mehr Selbstwirksamkeit entsteht und dann auch mehr Engagement für weitere Themen, ob in Bezug auf die Vergangenheit oder auf die Gegenwart.
Sagt Berenike Firestone, die Soziologin von der Berliner Hertie School, hat zusammen mit dem Wissenschaftszentrum Berlin und dem Arolsen Archives eine Studie gemacht über partizipative Erinnerungsformate und wie sie die Erinnerung stärken. Zeit für die Kulturmeldung ist jetzt. Zum 70. Mal werden die Goethe-Medaillen verliehen. Heute wurde bekannt gegeben, wer sie dieses Jahr bekommt. Und mehr und ausführlich dazu Anja Reinhardt.
Der türkische Kulturförderer Osman Kavala, die Sprachwissenschaftlerin Li Yuan aus China und der belgische Autor David van Reybrouck werden dieses Jahr ausgezeichnet. Die Präsidentin des Goethe-Instituts, das die Medaillen vergibt, sagte zu den Preisträgern, dass sie sich mit Mut, Kreativität und einem wachen Blick für Kultur und Sprache im Austausch mit Deutschland einsetzten und dabei weit über ihre Herkunftsländer hinauswirkten. Die Verleihung findet an Goethes Geburtstag am 28. August statt, im Rahmen des Kunstfests Weimar. Mit der Medaille werden Verdienste um die Förderung der deutschen Sprache sowie von Kultur und Künsten in den Heimatländern der Preisträger gewürdigt. Für Osman Kavala, der seit 2017 fast durchgehend in der Türkei in Haft ist, bedeutet das auch Sichtbarkeit für seine Lage. Gestern haben wir in dieser Sendung über Berlins neue Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson berichtet, die vor ziemlich großen Herausforderungen steht, da der Berliner Kultur massiv Sparzwänge aufgebrummt worden sind. Sarah Wedel-Wilson sagte dazu gestern im Deutschlandfunk Kultur, sie lasse sich davon nicht abschrecken, man müsse eher andersherum denken.
Was können wir an möglichen Einnahmen generieren? Also, dass man nicht nur im Spardruck verfällt und auf der Ausgabenseite reduziert, sondern eben, dass man Increasing macht auf der Einnahmenseite. Das heißt, dass man überlegt, was gibt es dann noch für möglichen Einnahmen? Gibt es Quellen, die wir nicht angezapft haben? Wie ist es dann mit Pricing? Wo kann ich dann zusätzliche Drittmittel akquirieren und so weiter? Und das ist ein ganz wichtiger Teil, die genauso in Betracht gezogen werden muss wie die Ausgabenseite.
So die neue Berliner Kultursenatorin zu den knappen Kulturkassen in Berlin. Gestern wurden in New York die jährlichen Pulitzerpreise vergeben, zum 109. Mal. Unter den Preisträgern sind wieder viele bekannte Namen im US-Journalismus, neben der New York Times und dem Magazin New Yorker auch die Washington Post und das Wall Street Journal. Es gibt auch eine Sparte mit Literatur. Der afroamerikanische Autor Percival Everett wurde für seinen Roman James ausgezeichnet. Das Buch ist eine Neuinterpretation von Mark Twains Abenteuer des Huckleberry Finn. Vor einem halben Jahr hat Everett dafür schon den National Book Award bekommen. Die Auszeichnung für Percival Everett könnte durchaus eine politische Komponente haben, sagte Deutschlandfunk-Literaturredakteur René Agiga.
Wenn man mal so ein, zwei, drei Schritte zurücktritt aus dem eigentlichen Literaturbetrieb, dann muss man sagen, dass dieser Pulitzerpreis sowie einige für bestimmte journalistische Leistungen auch nicht einzahlt auf den trumpistischen Staat. Das muss man mal sagen. Das ist kein Make America Great Again Preis, sondern das ist ein Preis, der einzahlt auf sowas wie Selbstreflexion. Das ist ein Preis für einen US-amerikanischen Roman, der Aufklärung betreibt im Sinne von Selbstreflexion dieser Vereinigten oder nicht so richtig Vereinigten Staaten.
Und noch ein Preis, Nike Wagner, Urenkelin des Komponisten Richard Wagner und Ururenkelin des Pianisten und Komponisten Franz Liszt, wird mit dem Franz Liszt Ehrenpreis ausgezeichnet. Die Hochschule für Musik in Weimar und die neue Liszt Stiftung würdigen damit Nike Wagners herausragende Verdienste um das Werk ihres Urgroßvaters. Die Schriftstellerin und Choreografin Judith Kuckert hat ihren Vorlass an das Literaturarchiv in Marbach übergeben. Manuskripte, Briefe, Fotos und Materialsammlungen. Kuckert, 1959 im westfälischen Schwelm geboren, gründete vor rund 40 Jahren das Tanztheater Skoronell, arbeitet als Theaterregisseurin und hat diverse Romane veröffentlicht, zuletzt Die Welt zwischen den Nachrichten.
Die Kulturmeldungen waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute mit Anja Reinhardt. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend, natürlich darin der Tag im Bundestag, die Chronologie der Ereignisse, die Bedeutung für die Koalition und die Reaktionen aus Europa auf dieses Ereignis und den Tag. Für Ihr Interesse an Kultur heute dankt Michael Köhler. Guten Abend.